Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Nomadland, über Der Spion, über Minari und über die neue Marvel-Serie Loki. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava. Folge 101 mittlerweile. Wir nähern uns mit kleinen Schritten der 1000. Und wieder mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und aus Köln wieder zugeschaltet der Marcel. Hallo Marcel. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinzeige. Kommt Marcel hier nachher?
Nee, zeig mal zum Laptop.
Da. Hallo Marcel.
Hallo Tobi. Hallo Niklas.
Deshalb Marcel ist dann so unter mir, da?
Ja, ich guck mal, wie ich den Marcel reinschnibbel, aber den kriege ich irgendwie auch noch in das Bild gepackt und ich vermute da so über den Laptop drüber. Also das,
ja, vielleicht so über den Laptop, wo ich zu sehen
hier
bin.
Hier so, warte, so, wenn ich hier so, irgendwie, so, da kommt er irgendwo hin. Da.
Ja, okay, dann haben wir das geklärt. Ich schaue auf jeden Fall in ein freudiges Niklas-Gesicht, in ein halbfreudiges Marcel-Gesicht, denn es ist wieder soweit, die Kinos haben wieder geöffnet, zumindest der Großteil der Kinos. 1. Juli ging es für alle eigentlich wieder relativ los, weil die sich da so geeinigt hatten mit den Verleihern und etc. Und ein paar haben früher, ein paar machen später. Auf jeden Fall sind sie wieder offen. Ich starte mit dir, Marcel. Wie sehr freust du dich darüber?
Ja, ich finde es tatsächlich mega nice. Ich habe leider den Nachteil, dass hier in Köln die Kinos jetzt, glaube ich, erst Anfang der Woche wieder geöffnet haben und die bei euch ja, glaube ich, schon seit 2-3 Wochen wieder geöffnet sind. Wir also hier ein bisschen hinterherhinken und ich daher noch nicht in den Genuss kam, wirklich ins Kino zu gehen. Aber ich habe mächtig Bock. Und ja, wir haben ja auch schon Pläne, uns in Düsseldorf, dann komme ich nochmal nach Düsseldorf dafür, einen Film anzuschauen. Der Rausch mit Mads Mikkelsen, mit dem wir schon ein paar Mal gesprochen hatten, glaube ich auch. Und da habe ich auf jeden Fall mächtigst Bock drauf. Also ich glaube jetzt wirklich bei mir 15, 16 Monate Kinoabstinenz. Also ist schon heftig.
Ja, wir waren letztes Jahr immerhin nochmal.
Wir waren letztes Jahr in Dark Waters auf jeden Fall.
Leuchtturm.
Der Leuchtturm, ja. Also wir waren letzten Sommer, haben wir noch ein paar mitgenommen auf jeden Fall, als es dann nochmal ging. Aber so 15 Monate ist natürlich schon hardcore. Also da tut es mir ja doppelt leid, dass die Düsseldorfer da den Kölnern ein bisschen voraus sind. Denn Tobi und ich sind schon seit 2-3 Wochen wieder ganz fleißig ins Kino am Gehen.
Das klingt jetzt so krass, aber wir haben 2 Filme gesehen.
Stimmt.
Aber also immerhin.
Ich habe wesentlich mehr Filme gesehen, aber 2 Filme wieder erst wieder im Kino, ja.
Ja, genau, ja. Aber Marcel, bei dir wird dann umso spannender, auf welche Filme du dich freust und ob wir dich mit unserer Kurzzusammenfassung überzeugen können.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich werde wahrscheinlich auch nachher, wenn ihr so ein bisschen berichtet, mehr so die fragende Rolle übernehmen, würde ich mal sagen. Und dann könnt ihr ein bisschen erzählen, was ihr zu bestimmten Aspekten der Filme haltet, was ihr dazu sagen möchtet.
Das machen wir so. Dann würde ich sagen, Niklas,
Tobi,
such dir doch mal einen Film aus, mit dem du starten möchtest.
Ich würde vorschlagen, wir starten mit Nomadland, weil Nomadland ist schon draußen, kann man sich schon im Kino anschauen. Und war auch der erste Film, den wir beide wieder im Kino gesehen haben nach dem Lockdown. Mhm. Hier im Atelier in Düsseldorf. Und ist Nomadland ist ein Film von Chloe Zhao. Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist tatsächlich. Also sie hat schon einige Filme vorher gemacht, die ich aber für meinen Teil alle nicht gesehen habe, muss ich leider gestehen.
Es ist ihr dritter Langfilm erst. Also so viel hat die auch nicht gemacht.
Ja, ja. Ich weiß, dass sie jetzt auch The Eternals macht von genau. Marvel. Aber jetzt erstmal Nomadland. Film mit Frances McDormand in der Hauptrolle über das so eine gewisse Subkultur in Amerika, die nämlich das so ein gewisses Nomadenleben in der heutigen Zeit leben, wo die einfach so als, kann man fast sagen, Einzelgänger oder so ein bisschen die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen oder auch so ein bisschen so ja Zurückgebliebenen aus der Gesellschaft, also nicht in dem Sinne, sondern in dem Sinne so ein bisschen vernachlässigt von der Gesellschaft, dass die so ein bisschen durchs Land ziehen tatsächlich und auch ihre eigene Community da gebildet haben. Und in Nomadland verfolgt man da Frances McDormand so ein bisschen quasi als Einsteigerin in diese Kultur, die am Anfang damit anfängt, tatsächlich aus gegebenem Grund in so ein Nomadenleben zu wechseln. Und dann taucht man tatsächlich immer tiefer in diese Subkultur ein und lernt auch auf sehr naturalistische Weise kennen, ja, was diese Menschen bewegt und wie die so ihren, ja, ihr Leben leben. Und das ist schon sehr interessant, muss man sagen.
Und warum die das machen, das finde ich fast das Interessanteste.
Genau, also hat ja auch relativ viel Oscar-Buzz bekommen, der Film, 3 Oscars tatsächlich bekommen und auch die großen. Also bester Film, glaube ich, beste Regie und beste Hauptdarstellerin.
Und zahlreiche andere Auszeichnungen, also wirklich unfassbar viele. Ja.
Also schon so, würde ich sagen, so von der Kritik her der am hochgejauchzte Film im Moment.
Aber es ist und bleibt trotzdem, finde ich, noch ein Independent-Film. Mhm. Also es ist jetzt nicht so der Hollywood-Blockbuster oder irgendwas Großes, sondern es ist eigentlich eher was, was du in kleineren Kinos sehen würdest, finde ich normalerweise.
Ja, genau. Also meine Frage wird sich da auch direkt so mal Richtung Tobi, weil du ihn auch gesehen hast. Zunächst einmal würdest du sagen, dass die ganzen Oscar, ja, fast schon Überschüttungen von dem Film sind, dass sie berechtigt sind?
Hängt ja immer davon mit ab, was für Alternativen du hast an Filmen.
Das ist richtig,
ich glaube nicht, dass der Film in jedem Oscar-Jahr so gute Chancen gehabt hätte wie dieses. Ein paar Sachen kann ich gut nachvollziehen und ich fand den Film auch beeindruckend, aber ich bin da, um direkt mal eine Punktzahl zu sagen, ich bin bei 4 von 5 Sternen, also jetzt nicht volle Punktzahl, weil es halt einfach auch ein ruhigerer Film ist, man auf den Lust haben muss. Aber für das, was er macht, ist er absolut perfekt, ja, würde ich so sagen.
Ja, fand ich nämlich auch. Also dass der, ich finde, beste Hauptdarstellerin, der ist berechtigt. Also Frances McDormand macht das wieder fantastisch. Immer. Die kann das einfach, diese sehr realistischen Rollen, die haucht denen irgendwie ein unglaubliches Leben ein und macht es immer spannend, der, also da die Sache zu verfolgen. Aber bester Film und beste Regie, das ist schon, sind schon große Wörter für den Film.
Obwohl ich von der Regie sagen muss, was ja sehr spannend bei dem Film ist, auch für die, die den noch nicht gesehen haben oder nicht ganz so viel damit anzufangen wissen. Also Frances McDormand ist die Hauptdarstellerin, die Protagonistin und sie ist eigentlich mehr oder weniger die einzige wirkliche Schauspielerin. Die anderen sind, sage ich mal, Figuren, die aus einem Drehbuch kommen. Also eigentlich ist das, basiert das auf einem Buch. Und die es in Wirklichkeit gibt und die dann sozusagen, es wird so beschrieben, eine Variation von sich selber spielen. Das heißt, es sind wirkliche Charaktere. Zum Beispiel ein Typ, der hat auch so einen YouTube-Channel und erzählt darin auch über das Nomadland, also über das Nomadenleben, also dieser Bob. Und das heißt dann irgendwie adaptiver Realismus. Und ich glaube, dass das, weil das so ein eigenständiges Genre ist, eine eigenständige Regie, dass die deshalb gute Karten hatte.
Ich finde auch, in den Stellen ist der Film am stärksten. Wenn der in diesem, wenn du in dieser kleinen Wüstengemeinschaft bist und die Fran da so ankommt quasi und die ganzen Leute kennenlernt und du quasi auch so diese Charaktere kennenlernst, die da so rumlaufen zwischen den Wohnwagen und den Lagerfeuern und so weiter. Und das ist wirklich interessant. Also weil du wirklich das Gefühl hast, dass es so eine eigene Subkultur ist und so Aussteiger sind, die halt ihr eigenes Leben da so aufgebaut haben und alle meistens tragische Geschichten dahinter haben, die du dann auch nach und nach erfährst bei vielen. Und da fand ich den Film am stärksten tatsächlich und am interessantesten.
Mhm. Was ich übrigens ganz kurz nicht so ganz vorstellen kann, wie das aussieht. Jeder, der Into the Wild gesehen hat, da gibt es irgendwann eine Szene, wo er, also Emily Hirsch, da in diesem Nomadencamp ankommt, bei diesen zwei, ja, man könnte es nur sagen, Althippies da so ein bisschen wohnt. Und in etwa so unter diesem Stil kann man sich eigentlich Nomadland vorstellen. Also dieses Leben von denen.
Wo er Kirsten Dunst trifft, ne?
Ja, genau.
Nicht Kirsten Dunst, Kirsten Stewart.
Kristen Stewart, ja.
Kristen Stewart, nicht Kirsten Dunst.
Genau. Ja, um den Marcel mal einzubinden. Du hast ja schon seit Ewigkeiten gesagt, das ist eigentlich dein Top-1-Film, den du dieses Jahr sehen willst, als wir über die Filme 22 geguckt haben, gesprochen haben. Bleibt das dabei? Also ist das der erste Film, den du dir im Kino angucken wirst?
Ja, tatsächlich ja. Also zum einen, weil ich eben auch Frances McDormand so gefeiert habe in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und zum anderen, weil ich generell einfach Filme mag, die viel mit Landschaft, viel mit Natur, die einfach viel draußen stattfinden. Ich mag einfach diese Atmosphäre von so Filmen meistens sehr gerne. Und so wie ihr das beschreibt, scheint das auch da ähnlich der Fall zu sein. Übrigens, ich muss mich mal kurz entschuldigen, ich habe teilweise so kleine Bildaussetzer, ich kann das aber gerade leider nicht beheben, das ist jetzt leider so, aber ich versuche es zum nächsten Mal auf jeden Fall in den Griff zu bekommen. Aber insofern hätte ich auch nochmal eine Frage, so, weil ihr habt gerade schon gesagt, Frances McDormand wieder überragend. Wenn ihr jetzt vergleichen würdet, ihre Leistung in Three Billboards und Nomadland, also wo würdet ihr sie stärker einschätzen?
Autsch. Gute Frage. Ich überlege gerade auch, wie viel anders ihr Charakter ist.
Also
definitiv anders, aber man erkennt Ähnlichkeiten, würde ich sagen.
Ich finde tatsächlich, dass in bei Nomadland hast du mehr das Gefühl, dass sie fast nicht spielt. Also,
genau,
ja. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für Schauspiel immer. Aber sie muss auch nicht so eine riesige Range spielen. Also sie ist in einem Gefühls, also die meiste Zeit im Film bewegt sie sich im gleichen Gefühlsbereich, der auch ein bisschen melancholisch ist und traurig, und das macht sie auch sehr gut. Und trotzdem, dieses Taffe hat sie einfach irgendwie als Person. Aber ich fand, in Three Billboards musste sie eine größere Range teilweise liefern.
Ja.
Und also wenn ich das 1:1 vergleichen würde, käme sie, glaube ich, bei Three Billboards noch besser weg. Weil das war schon fantastisch, was da teilweise bei war. Wenn ich gerade an die Szene denke, wo der Polizeichef, also Woody Harrelson, dann auf einmal schwach wird und umkippt.
Wie sie
umschaltet. Ja. Also sowas siehst du in Nomadland nicht.
Das ist witzigerweise auch sofort die erste Szene, die mir dann immer einfällt, so, weil die ist so prägnant, wie sich diese ganze Szene innerhalb von einer Sekunde quasi komplett dreht. Und das fand ich auch komplett überragend. Aber es klingt ja so, als würde sie auch da sehr, sehr gute Leistungen wieder mal vollbringen. Und ich frage mich gerade, weil ihr auch gesagt habt, so, das ist so ja an vielen realen Sachen angelegt. Und heißt die, das ist ja basiert auf einem Buch, ne? Meintest du gerade, Tobi? Mhm. Heißt da die Hauptdarstellerin auch Fran? Ist das Zufall, dass es Frances McDormand und Fran ist?
Fern heißt die, glaube ich, nicht Fran.
Ah, okay, ich habe gerade Fran
im Verstanden. Kann sein, ja.
Ich weiß auch nicht, ob es sie wirklich so als Charakter da auch gibt. Also es gibt diese anderen, das sind so drei Charaktere, die vor allem immer mal wieder trifft. Die gibt es irgendwie auch im Buch. Und nicht drauf festnageln, aber ich meine so, dass Frances McDormand das auch gelesen hatte und damit dann auf die Regisseurin auch zugegangen ist und meinte, sie möchte da entweder diese Person spielen oder die möchte da eine Person spielen, die fiktiv ist oder so. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sie an einen echten Charakter angelehnt ist.
Kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Nee. Ich habe es so im Kopf, wie du gesagt hast, dass tatsächlich sie das Buch gelesen hat und das irgendwie vorangepeitscht hat, das Projekt dann, was bedeuten würde. Es gab sie eigentlich nicht in dem Buch. Aber ich habe das Buch leider nicht gelesen. Also,
ja, okay.
An der Stelle, keine Ahnung.
Dann noch die zweite wichtige Frage, wie viele Punkte würdet ihr so den Landschaftsbildern geben?
Es ist nichts, also ich muss sagen, es ist nicht so unendlich viel Landschaft wie erwartet. Also es ist kein Naturfilm in dem Sinne. Es ist ein Film, der, wo die jetzt nicht sagen, ich mal komplett abgewandt von Technik und allem in der absoluten Natur leben. Deshalb, es sind geile Bilder, aber das sind einfach ehrliche Bilder, muss ich sagen. Also Hammer Naturshots hast du weniger, würde ich behaupten. Ist jetzt nicht so, dass da Island-Bilder oder Norwegen-Bilder oder irgendwie sowas zu sehen ist.
Ja, okay, verstehe.
Ja, was halt nicht hast, sind diese gigantischen Wasserfälle oder irgendwelche Schluchten oder sowas. Aber du hast halt diese weiten Wüsten. Ja. Und dieses leere Land, davon hast du sehr viel. Und wie sie alleine durch dieses Land fährt mit ihrem Van, davon hast du einige gute Shots, die dann auch wirklich gut aussehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es passt auch besser zu dem Film tatsächlich, dass das so ein bisschen nicht so ganz pathetisch ist, sondern ein bisschen realistischer einfach gehalten.
Genau, der ist ja jetzt auch nicht dafür ausgelegt, dass die Leute ihre Sachen packen und rumfahren, sondern das zeigt, warum die Leute das machen, aber auch definitiv die Schattenseiten und es zeigt einfach diese ganze Kultur da so ein bisschen auf. Aber definitiv ehrlich, würde ich sagen, ja.
Und was ist denn?
Ja.
Schießt Tobi zuerst los. Okay. Ich wollte noch fragen, wie Niklas' Wertung ist. Habe ich entweder nicht mitbekommen oder hat das noch keiner abgegeben?
Ach so. Ich habe dem auch 4 von 5 Sternen bei Letterboxd gegeben, wenn ich das euch im Kopf habe. Allerdings ich neige ein bisschen dazu, ich muss den nochmal sehen, weil tatsächlich ist jetzt so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine 8 von 10 ist. Also vielleicht ist es auch eine 7 von 10, also so 3,5. Aber ich muss den nochmal gucken.
Für mich bleibt es definitiv bei 4. Also.
Ja. Weil was mich zum Beispiel jetzt nicht wirklich gestört hat, aber es gibt da auch so eine Mini-Liebesgeschichte, ja, also so ein Mini-Love-Interest mit dem anderen. Ja, es gibt noch einen Schauspieler, David Strathairn oder so heißt der. Den kennt man aus The Expanse, da spielt er einen Piraten, falls ihr The Expanse gesehen habt. Nee. Das ist eine Sci-Fi-Show, aber er spielt da so einen Weltraumpiraten. Und die fand ich teilweise, die funktioniert so, aber die ist ein bisschen, weiß ich nicht, also die hätte ich noch nicht mal unbedingt drin gebraucht in dem Film.
Nee, aber es fand ich jetzt auch nicht so einnehmend. Das war.
Es zeigt schön später den Konflikt, dass wenn man von diesem Nomadenleben wieder zurück in so ein festes Haus zieht, welche Probleme dann so aufkommen. Also das finde ich da ganz gut durchvisualisiert. Will man jetzt nicht zu viel wegnehmen.
Ich wollte gerade sagen,
Genau, aber ja, also hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht. Ich muss ihn nochmal gucken.
Ja. Marcel, aber weißt du, wer die Filmmusik macht? Frage nee. An dich mal.
Nee.
Rate mal, du magst ihn sehr gerne.
Ich mag ihn sehr gern.
Du hast ihn vielleicht schon mal live gesehen.
Ludovico Einaudi.
100 Punkte.
Oh, ja. Nice. Das gefällt mir.
Das erkennt man auch.
Also, ja, das erkennt man.
Ja. Das ist für mich schon mal ein Pluspunkt auf jeden Fall.
Ja, also ich würde sagen, Nomadland auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ist ja. Ein toller Film, tolle Schauspieler. Und definitiv lohnenswert, wird aber auch nicht für jeden was sein, weil es ist definitiv auch ein ruhiger Film, wie man im Trailer sehen kann. Aber es ist spannend und hat Spaß gemacht. Also ab ins Kino. Nomadland.
Nächster auf der Liste?
Nächster auf der Liste.
Oder fragen wir erstmal Marcel, was er zuletzt gesehen hat. So.
Nee, wir hatten nur gesagt, wir gehen erstmal die Filme durch.
Alle Filme durch? Okay. Weil wir haben noch ein paar. Aber,
ja.
Sollen wir Der Spion als nächstes besprechen?
Der Spion, da waren wir gestern dran.
Tobi, worum geht's bei Der Spion?
Ich wollte dich auch gerade fragen.
Ja. Machst du nämlich immer so.
Ich weiß, immer ganz schnell die Frage stellen, ja. Ich würde es auch einfach in kurz und knapp lassen, damit das alles spoilerfrei bleibt. Es sind die 60er Jahre, frühen 60er, klassischer Kalter Weltkrieg. Kalter Krieg. Wäre mir nicht aufgefallen. Und es geht darum, eigentlich, dass Benedict Cumberbatch verkörpert einen Geschäftsmann aus England und der fängt sozusagen an, in Moskau Geschäfte zu machen, aber das mit dem Hintergedanken, weil der dazu, sag ich mal, angeleiert wurde, das auch so ein bisschen Richtung Spionage gehen zu lassen. Das heißt, dass der da anfängt, sage ich mal, Infos mitzunehmen, auszuteilen und ja, und so rutscht er da so ein bisschen rein, basiert auf einem tatsächlichen echten Geschäftsmann, der das wirklich gemacht hat. Also das sind alles reale Personen, die da vorkamen oder vorkommen, wenn auch teilweise natürlich dramaturgiemäßig doch überspitzt, würde ich sagen. So ein paar Sachen. Aber es ist im Nachhinein einfach so eine Art Spionage-Film, wie man den eigentlich auch schon oft gehört hat. Das ist auch mein leichter Kritikpunkt schon mal. Also ist jetzt nicht, dass er das Rad neu erfindet.
Muss er aber auch nicht, finde ich.
Muss er auch nicht, nee.
Also, weil wie du gerade gesagt hast, es basiert auf einer wahren Begebenheit tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht noch, weil es mich dann auch interessiert hat. Und also von dem, was ich so gelesen habe, ist der Film jetzt nicht so weit weg von dem, was tatsächlich passiert ist. Also diesen Hauptdarsteller oder diese Hauptperson, Greville Wynne, gab es wirklich. Mhm. Und tatsächlich schließt der Film auch mit einer Aufnahme von ihm. Und auch das russische Pardon, ja, was im Wesentlichen eigentlich das Highlight ist von dem Film, meines Erachtens. Und,
Meirab Ninitze oder so heißt der Typ.
Das ist der Schauspieler, ne?
Genau, der spielt sogar auch in Tatort und sowas zum Teil mit. Der lebt in Österreich und Berlin.
Ich habe mich auch ein bisschen über den Schlauch gemacht, weil der tatsächlich, wie gerade schon gesagt, also es gibt den russischen Counterparten, der heißt Penkovsky, glaube ich, ist der Name von ihm. Und er ist halt tatsächlich eigentlich ein hoher Funktionär, beziehungsweise ehemaliger Agent sogar von auf der russischen Seite, von einem militärischen Geheimdienst. Und er hat halt aus ja wirklich Befürchtungen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht, der atomare Dritte Weltkrieg ausbricht, beschlossen, dass er Russland verrät und den Amerikanern bzw. den Briten, also dem Westen, Informationen zuspielen will. Und er ist tatsächlich auch die treibende Kraft, die Kontakt aufnimmt zum Westen und das initiiert. Und der Schauspieler davon ist fantastisch. Also
wir haben nach dem Kino drüber gesprochen, der Stil Benedict Cumberbatch die Show, fanden wir zumindest. Wenn Benedict Cumberbatch ist klassisch stark, gerade zum Ende auch mehr als stark definitiv, aber der Schauspieler, der hat es wirklich geschafft, der hat so geil Emotionen rübergebracht, sein Charakter hat so viel Tiefgang und ja, der ist Hammer. Deshalb, jetzt würde ich gerne wissen, wie man richtig ausspricht, deshalb wiederhole ich es nicht, aber
gut. Ich hab auch, also er heißt auf jeden Fall Merab, Niniz, der Nachname ist wirklich, wirklich schwierig, ohne wahrscheinlich einen Kulturschock zu vergehen dabei. Ja, aber ich finde auch, da ist ein Kritikpunkt bei dem Film, denn der Film konzentriert sich sehr auf Gravel Win, also auf Benedict Cumberbatch und braucht auch am Anfang doch recht lange, also langer Aufbau, wo auch meiner Meinung nach Benedict Cumberbatch am Anfang nicht so glaubhaft ist, denn er spielt am Anfang tatsächlich so einen Vertreter, ja, so also einen typischen Geschäftsmann, der so sympathisch umherzieht und auch so ein bisschen dicklicher ist und so ein bisschen der sympathische Typ. Und dafür finde ich, ist Benedict Cumberbatch zu fremdartig. Also der hat sich für mich wie ein Fremdkörper da angefühlt, ja. Später in dem Film, wo es so eher in die Spionagerichtung geht, da passt er wieder gut rein, weil der so ein Typus ist irgendwie. Ja. Aber am Anfang hat er sich für mich wie ein Fremdkörper angefühlt. Und ich habe immer auf die Szenen gewartet, wo wir wieder nach Russland schwenken, wo Penkovsky tatsächlich da seine Machenschaften zieht, wovon es nicht so viele gibt tatsächlich. Und da hätte ich mir gerne mehr gesehen.
Also eigentlich ist Penkovsky da der eigentliche Star und eigentlich ist das auch, sage ich mal, so eine Art Hommage an den, glaube ich, was der da alles geleistet hat und was der da aufgegeben hat für, also man muss doch sagen, beide Charaktere haben Familie, was natürlich immer bei sowas sehr krass ist. Aber der, ich finde den, fand den einfach unfassbar gut. Und mein Kritikpunkt da ist halt auch anschließend, immer wenn nach Russland geschaltet wurde, Russland ist, das natürlich auch absichtlich so inszeniert, aber Russland ist wirklich dieses triste, karge Russland, wo alle so und weiß ich nicht, da war es absolut, das Farbsetting war auf einmal nur noch grau, immer wenn es dahin ging. Und dann ging es nach Amiland und dann ist da, ja, Las Vegas und es blinkt und alle sind happy am Twist tanzen und sowas.
Wo es London war, glaube ich.
Weil ach, das war London?
Das war London,
ach stimmt, die sind gar nicht in den USA. Ja, hast vollkommen recht. Ja, ja, aber in den Westen, sagen wir es so.
Ja.
Und natürlich sollte das darstellen, wie einfach dieser Geschäftsmann in dieses Fremdartige da reinkommt und nicht heimisch da ist und Probleme da hat, aber ich fand, es war einfach wieder sehr dieses, man merkt, das ist natürlich ein Film aus dem Westen. Und das finde ich dann, fand ich den größten Kritikpunkt einfach, dass es da zu sehr aufgezogen war in die Richtung.
Also den kann man wirklich gut machen. Ja, also würde ich auch dir empfehlen, Marcel. Ich glaube, da hast du auch Spaß dran an dem Film tatsächlich. Denn der ist teilweise auch wirklich spannend und auch, du fieberst auch mit tatsächlich, was mit diesen Charakteren passiert. Weil irgendwann diese Männerfreundschaft auch zwischen Penkovsky und Wynn, die funktioniert auch irgendwann in der Fallen in der zweiten Hälfte vom Film. Mhm. Allerdings, was der Film nicht schafft, ist, dass du, ja, weiß nicht, so Prisoner-Style, dass du so gebunden wirst in die Spannung, du kommst da nicht mehr raus. Also, dass es wie so eine Streckbank ist und immer schlimmer wird und du hast das Gefühl, wir platzen gleich die Nähte, weil es so spannend ist, ja. Das schafft er nicht. Der hat so
punktuelle Spannung.
Punktuelle Spannungsszenen, ja. Und das würde ich ihm auch ein bisschen ankreiden. Also ich habe das Gefühl, wenn man den ein bisschen anders pacen würde und so die an manchen Momenten vielleicht sogar die Dramaschraube ein bisschen angezogen hätte, hätte der von profitieren können. Meiner Meinung nach.
Möglich, ja.
Möglich, ja. Muss man richtig machen, weil er ist schon solider.
Ich fand ihn auch, also ich bin gestern rausgegangen, war absolut happy.
Ja.
Ich muss sagen, ich fände es jetzt allein von euren Erzählungen schon deshalb interessant und spannend zu gucken, weil ich sehen möchte, wer Benedict Cumberbatch quasi jetzt übertrieben gesagt an die Wand spielt, aber der ist ja sonst immer so dominant und irgendwie, man hat bei fast allen Serien oder Filmen, wo er mitspielt, so fast nur Augen für ihn, weil er halt so ein krasser Typ ist, wie du gerade schon meintest, Niklas, weil er so hervorsticht. Und wenn ihr da sagt, okay, er ist neben ihm echt fast ein bisschen untergegangen, obwohl er ja offensichtlich sogar weniger von dieser Storyline hatte, dann finde ich allein das schon sehr interessant auf jeden Fall zu sehen.
Ist vielleicht auch nur unsere Meinung, aber wir hatten beide direkt die gleiche Meinung, als wir rausgingen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, da glaube ich euch beiden schon. Also.
Und der tatsächlich der Merab Ninin Dietz, es ist grauenhaft, aber der hat eine ganz krasse Geschichte im europäischen Kino und Film und Serien. Deswegen, also tatsächlich, ich konnte nicht direkt was mit ihm verbinden, aber der ist schon ein etablierter Schauspieler seit Jahrzehnten. Also
ja, der hat echt in vielen Sachen mitgespielt, hatte ich auch gesehen.
Ja.
Aber ich kannte den jetzt vom Gesicht her und so nicht. Also zumindest, als wir den da gesehen hatten. Aber auf jeden Fall, Der Spion ist wirklich absolut solide, macht Bock, spannend, dramaturgisch super.
Ich hoffe, der geht nicht unter in der Welle an Filmen, die gerade kommt. Weil gefühlt, also mit den Leuten, wo du drüber redest, welche Filme sie gucken Nomadland, die werden bald Minari gucken, Cruella gucken sie oder sowas. Aber Der Spion habe ich jetzt noch keinen sagen hören, dass er den guckt. Und verpasst er was, weil das ist schon ein guter Film.
Aber man muss auch insgesamt sagen, dass gerade, dass die Kinos, die laufen an, aber ist jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, der große Hype ist entstanden oder die große Werbung wird geschaltet oder sowas. Das ist, glaube ich, jetzt, also sonst bekommst du ja immer mit, ach krass, der kommt ins Kino und ich wollte gleich nochmal ein paar nennen, die gerade so laufen.
Ja.
Und eigentlich hätte ich gedacht, würde man das aktiver mitbekommen. Aber jetzt würde ich erstmal nochmal das Wort an Marcel geben. Hast du Fragen an uns?
Also bei dem Film ist es tatsächlich, wie ihr gerade schon sagt, so, dass ich habe ihn gehört, ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich hatte da so gut wie keine Background-Infos bis jetzt gerade tatsächlich, weil er wirklich auch so ein bisschen an einem vorbeiläuft. Von daher fand ich, habe das eigentlich ganz gut für mich zusammengefasst. Also, ich hätte Bock, ihn zu gucken. Ich glaube auch, ich habe ein relativ gutes Bild bekommen davon, was ich zu erwarten habe. Dass es halt ein unterhaltsamer, guter Film ist, der einen jetzt nicht ja in den Festival reinsaugt, aber den man sich schon gut und gerne geben kann. Mhm. Von daher würde ich eigentlich nur noch gerne abschließend eure beiden Wertungen einmal haben und dann kann ich ja erzählen, warum ich Minari nicht gesehen habe.
Also, ich habe dem leicht unter Nomadland eingeordnet. Also ich habe dem 3,5 gegeben. Ein paar Abzüge gibt's, aber insgesamt absolut sehenswert.
Kann ich 1:1 unterschreiben. Ja. Ich habe ihm auch 3,5 gegeben und die Erklärung passt 1:1.
Marcel, Minari. Zur Vorgeschichte, wir haben schon vor einem Monat einen Screener zugeschickt bekommen, dass wir uns den doch gerne anschauen. Wieso hat es nicht geklappt, Marcel?
Ja, also erstmal ziemlich überragend, dass wir so einen Screener wieder bekommen haben. Wie wir das auch schon bei Billie Holiday hatten und jetzt eben für Minari, der ja eben auch wirklich einige Oscar-Nominierungen hatte. Und wir alle dachten uns ja direkt so, ja, mega nice. Und ihr beide habt ihn euch dann direkt quasi ein, zwei Tage später, glaube ich, zusammen angeschaut in Düsseldorf. Und ich dachte mir hier halt so in Köln, ja, ich würde ihn ja auch gerne eigentlich nicht alleine gucken, sondern irgendwie noch mit ein, zwei anderen Personen. Und wie das dann so ist, man fragt so dann so, ja, mal schauen, können wir ja noch und dann vielleicht. Und dann verschiebt sich das so und verschiebt sich und man guckt ihn halt nicht. Und dann kam jetzt eben von uns die Planung mit, ja gut, jetzt am Samstag machen wir die Podcastaufnahme, unter anderem eben dann mit Minari und da ihr dann schon im Kino wart, noch zu Nomadland und Spion. Und dachte mir, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag war es, ja geil, dann ziehe ich mir jetzt halt trotzdem einfach alleine rein. Hatte ich auch Bock drauf dann. Klick auf diesen Link und dann kommt einfach nur File has expired. Dann denke ich so, wie? Expired. Das war schlecht. Und habe mich erst tierisch aufgeregt, weil ich dachte, hä, wie kann das sein? Und ich wusste nicht, dass es ein Ablaufdatum hat. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, in der Mail steht oder stand drin, dass er tatsächlich nur einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist bis zum, ich glaube, 26.06. oder irgendwie sowas um den Dreh. Und ich war leider 3-4 Tage danach dran. Und ja, in dem Fall hatte ich dann leider Pech, hat mich sehr geärgert, hat mich wirklich sehr geärgert. Das heißt, das sind aber auch so Sachen, die passieren am einmal und dann nie wieder. Also wenn wir in Zukunft irgendwelche Trailer da oder Preview-Links zugeschickt bekommen, dann werde ich mit Sicherheit schauen, für welchen Zeitraum die gültig sind. Aber daher ist es auch bei dem Film leider so, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber ihr beide zumindest was dazu sagen könnt.
Ja, das ist richtig. Das tut mir auch wirklich mega leid, weil das eigentlich super schade ist. Minari, Kurzfassung, kommt am 15. Juli raus. Also jetzt demnächst, könnte man sagen. Hast du auch schon erwähnt, ein paar Nominierungen bekommen. Oder wolltest wolltest du die Kurzzusammenfassung geben?
Von der Handlung?
Ja.
Das gerne machen. Ja, also es geht in Minari um eine junge koreanische Familie in den 1980ern.
80ern, glaube ich.
Genau, die nach Arkansas zieht und sich da so ein kleines Stück Land gekauft hat, tatsächlich mit so einem, ja, so einem Wohntrailer-mäßiges so. Und tatsächlich eine kleine Farm da aufmachen wollen. Und ja, also es ist im Wesentlichen dreht sich dann die Geschichte darum, wie diese kleine Familie versucht, da ihr Leben zu etablieren und mit welchen Problemen zum einen der Vater zu kämpfen hat, der die Farm großzieht. Da geht es im Wesentlichen dann darum, wie er es schafft, da in diesem Boden die Pflanzen anzubauen. Also seine Idee ist da tatsächlich koreanisches Gemüse, glaube ich, anzupflanzen.
Genau, für koreanische Familien in den USA.
Genau. Und dann geht es viel tatsächlich auch darum, dass halt ja mit der Interaktion mit den Einheimischen, jetzt mal so in Anführungszeichen, ja, die teilweise dann doch schon sehr schrullig unterwegs sind, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und ja, also im Wesentlichen lebt der Film dann von diesen Beziehungen innerhalb der Familie tatsächlich, weil dann wird noch die Oma rangeholt, ja, um sich um den Kleinen zu kümmern, den David heißt er, glaube ich, David.
Kannst du, ja.
Ja, und das ist dann auch das Herzstück vom Film, tatsächlich die Beziehung zwischen David und der Oma.
Also die Oma ist nicht ganz konventionell, muss man sagen. Die ist schon, also die trägt viel vom Film, muss man auch sagen. Die ist auch, hat den Oscar auch bekommen für die beste Nebendarstellerin. Und ja, die ist halt nicht so, wie man sich die, wie man die Oma von zu Hause kennt.
Ja.
Das ist halt cool, ja.
Also es ist nicht die Oma, die kocht für den und die näht oder sowas.
Oder Kekse backt.
Oder Kekse backt.
Nein.
Aber es ist trotzdem ein sehr herzlicher Film und auch dann wieder in bestimmten Momenten sehr ergreifend. Mhm. Und ja, also ist auch rundum eine sehr intensive Betrachtung einfach von dieser Familie und den Beziehungen auch und auch von den Problemen dann tatsächlich, die sich daraus ergeben. Weil man kann sich vorstellen, das ist jetzt auch nicht ja ein easy ride, da so eine Farm zu eröffnen in Arkansas.
Genau, weil dann irgendwie muss man mit dem Wasser gucken und dies und das und insgesamt, es gibt immer wieder einige Probleme und der Film lebt auch von diesen Problemen und wie die Familie, sag ich mal, damit umgeht oder wie das sich auf die Familie auswirkt. Und insgesamt finde ich aber auch noch diesen Part wichtig, wirklich wie sich diese Familie jetzt integriert in dieses ja doch fremde Land. Das nämlich, also ganz kurz nochmal zum Titel Minari. Minari ist koreanische Petersilie, also das ist der Namensgeber vom Film. Und das wird irgendwie, nachher wollen die es halt auch irgendwie anbauen. Und das ist so ein bisschen metaphorisch dann gemeint, wie dieses Fremdartige, was nicht ins Land gehört, ob das und wie das da wachsen kann und wie parallel diese Familie da, sag ich mal, sich einleben kann. Ja, und ist so ein bisschen auch dieses, die wollen den Neuanfang, amerikanischer Traum, ist auch ein bisschen ähnlich vergleichbar mit Nomadland, weil das auch dieser amerikanische Traum von einer ganz anderen Seite ist, also eher, also der, wenn der amerikanische Traum nicht funktioniert, sag ich mal. Deshalb da so eine kleine Ähnlichkeit, aber ja, ich fand den wundervoll. Minari, hat mir super gefallen.
Ich fand also den fandet super. Ihr das, die Oscar-Nominierungen, die ja doch auch, glaube ich, einige waren, auch berechtigt waren, trotz dieses quasi schwachen Filmjahres? Also glaubt ihr, er hätte es auch so in die Oscars geschafft bei einer Auswahl ein Jahr vorher?
Doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Denn der hat genau dieses, ja, dieses nicht direkt künstlerische, aber dieses, also es ist ja überhaupt kein Blockbuster, sondern wirklich so eine, das Wort ist so bescheuert, aber quasi so eine Charakterstudie von dieser Familie. Und das lebt dann auch vom Schauspiel innerhalb der Familie und insbesondere von der Oma tatsächlich, die das wunderbar macht. Und es sind diese dramatischen kleinen Geschichten dann halt. Das sind nicht die riesigen Geschichten, sondern sind dann oft die Dramen, die ja auch mal dann so in so Blicken oder sowas liegen, die irgendwie zwischen den Eltern gewechselt werden, weil die sich, oder Streits, die die haben, die sich immer weiter aufkochen oder sich ein bisschen entfremden dann beispielsweise. Mhm. Und auch in den kleinen Problemen, mit denen die begegnet sind oder mit denen die konfrontiert sind. Und okay, es gibt auch später größere Probleme, aber das ist alles sehr, ja, bodenständig noch und dadurch auch gleichzeitig sehr einfach griffig. Und das passt schon, vor allem in die Oscar-Schiene auch. Ja. Das ist ja auch berechtigt, ja.
Ja, doch. Der ist aber ähnlich wie Nomadland auch eher ein ruhigerer Film, ja, wo jetzt nicht die krassen Dinge passieren einfach. Also ist ganz weit weg von einem Marvel-Blockbuster, wo es ums Retten der Welt geht, also ganz weit weg.
Aber ich finde auch bei beiden Filmen ist es auch das, was der Trailer mir verspricht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass der Trailer mir was anderes versprechen würde und dann wäre ich enttäuscht, weil ich denke, ja, ist ja gar kein Actionfeuerwerk, sondern beide Trailer sind auch sehr ruhig, sehr atmosphärisch und man merkt eigentlich schon, okay, es geht da mehr um die, ich sag mal, kleineren Dinge im Leben, als um jetzt die großen Weltkatastrophen.
Ja, allerdings finde ich, sollte man sich jetzt auch von diesen Trailer nicht abschrecken lassen, nicht denken, oh, das ist aber zu ruhig, da passiert mir zu wenig, das ist zu langweilig. Der Film hat halt ganz andere Stärken, also beide Filme, deshalb, oder vielleicht fast sogar alle drei Filme, deshalb sollte man jetzt einfach reingehen, einfach ins Kino gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Minari sind es ja noch 2 Wochen, ne, bis er kommt. Er kommt am 15. Juli, glaube ich.
Ich weiß ja nicht, wann wir die Folge droppen.
Ja, okay.
Aber am 15. Juli
kommt er. Das ist richtig, ja. Also er kommt bald, ja. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch.
Und ich meine, bei Minari ist es sogar so, an dem Erscheinungsdatum, da machen so mehrere Kinos aus, also aus Düsseldorf macht ein Kino mit, aber auch ganz viele andere Independent-Kinos, da wird im Anschluss so eine Online-Video-Interview-Konferenz sein mit dem Regisseur, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wer genau am Tag da reingehen will, also am 15., der kann dann auch, ich sag mal, nach dem Film länger sitzen bleiben und dann gibt es da irgendwie Interviewmöglichkeiten über Video. Ich hatte das schon mal bei einem Film, wo man dann per WhatsApp irgendwo hinschreiben konnte und dann wurden gegebenenfalls die Fragen gestellt. Ja. Ja, das sind die drei Filme, die wir gesehen haben. Ach, Minari, punktemäßig ist der bei mir auch eine 4 geworden.
Ja, ja, 4 von 5, ja.
Okay, wir sind uns erschreckend ähnlich.
Ja.
Und Marcel, bevor wir auf dein Geschautes eingehen, würde ich mal sagen, wollte ich einmal noch kurz aufzählen, wen diese drei Filme nicht ansprechen, was er sich alternativ im Kino angucken kann. Und zwar ist es möglich, seit dem 1. Juli zu sehen Cruella, der Disney-Film. Kurz, also jetzt gar nicht auf Handlungen Pipapo eingehen, kurz, habt ihr da Bock drauf oder seid ihr da skeptisch?
Ich wollte mir eigentlich schon längst angeguckt haben, aber ich mittlerweile ist er auf meiner Prioritätenliste weit nach unten gerutscht tatsächlich. Aber auch so vom Bass her, also irgendwie glaube ich nicht, dass das so meinen Geschmack treffen wird. Hm. Aber vielleicht gebe ich mir trotzdem noch Emma Stone. Ist okay.
Ist okay. Marcel?
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ist gerade auch ist ein Film, den ich mir bestimmt angucken könnte. Aber ist gerade auf meiner Prio-Liste, also da würde ich mir erst alle drei Filme, die wir gerade besprochen haben, anschauen, bevor ich mir Cruella anschaue, auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Zusätzlich kann man gucken, Wonder Woman 1984.
Echt?
Also der lief ja irgendwie bei Sky oder irgend sowas schon, aber der ist halt jetzt nochmal im Kino, weil der ja noch nicht richtig, oder ist der letztes Jahr schon im Kino gelaufen?
Ich meine, der wäre schon mal im Kino gelaufen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Dann kann man immer noch gucken, aber der Hin von mir ist, guckt nicht. Gucken wirklich, lasst es einfach bleiben. Furchtbar. Also ja, hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann drüber geredet. Und ebenfalls seit dem 1. Juli läuft Godzilla vs. Kong. Marcel, hast du Bock?
Ja, endlich. Endlich, ja. Also ich meine, seit einem Jahr fieber ich darauf hin, dass endlich Godzilla vs. Kong kommt. Aber jetzt mal, ohne Witz, tatsächlich ist er wahrscheinlich witzig. Weil, ich meine, Godzilla vs. Kong ist einfach schon so von der Prämisse her schon so übertrieben, dass das für mich so ein bisschen in diese Richtung hier Pacific Rim geht, so ja, vom Übertreibungsgrad her. Und wenn sie es dann auch ähnlich aufziehen, dann ist das einfach was, das unterhält mich. Es ist simpel, es ist wahrscheinlich storytechnisch komplett furchtbar, mhm, aber jetzt so rein für die Action und die beiden Viecher gegeneinander kämpfen zu sehen, also ich würde es mir geben, bin ich ganz ehrlich.
Ich bin zu 100% bei dir. Ich freue mich auf den Film. Auf so einen gammeligen Freitagabend, wo man eh fertig ist, einfach zuschalten lassen. Ja, ja, du meinst ja gestern schon das Gleiche. Dann 8. Juli Black Widow, der nächste Marvel-Film. Marvel zum Beispiel geht auch mit Eternals dieses Jahr, das ist bei mir voll vorbeigegangen.
Habt ihr denn Bock auf Black Widow?
Ja, das ist meine Frage gewesen.
Ach so.
Ich habe das gefragt.
Ja, also ich weiß nicht, der Film hat ja so ein bisschen darunter gelitten, das gefühlt, der wäre schon vor anderthalb Jahren fällig gewesen. So. Und jetzt ist gefühlt so die Ära einfach vorbei, in der Black Widow, in der ich das so reinzähle. Das ist irgendwie noch so, weiß nicht, das fühlt sich an wie ein Film, der eigentlich vor drei Jahren hätte laufen müssen oder sowas. Und Scarlett Johansson kann man sich natürlich immer angucken und wahrscheinlich werde ich ihn mir auch angucken, aber ist auch auf der Prioritätenliste. Vielleicht ein Platz über Cruella. So.
Ja.
Also, ja, weiß nicht. Wie siehst du das, Marcel?
Ja, ich würde ja gerne mal sagen, ich sehe das ganz anders. Das ist für mich der Film des Jahres, aber tatsächlich ist es bei mir, ich sehe es ganz genauso. Durch diese lange Pause bin ich gefühlt auch, also ich war nie so ultra krass in dem Marvel-Ding drin, aber ich fand einige Filme halt immer ganz unterhaltsam. Aber deswegen auch Black Widow war jetzt kein Film, wo ich krass drauf hingefiebert hätte. Also, man kann ihn bestimmt gucken, ist bestimmt ganz cool, aber ja, Rio geht so.
Ja, muss ich mich leider auch anschließen. Und dann habe ich einen Film noch auf der Liste hier, 14. Juli. Es ist endlich Zeit für den nächsten Teil Fast and the Furious.
Teil 9, glaube ich, ne?
Teil 9. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Teil 8 oder so gesehen habe oder 7. Ich
weiß es bei denen nie.
Also ich werde den, ich bin einfach mal so dreist und starte, ich werde den einfach gucken, wenn es den vielleicht bei Prime umsonst gibt und ansonsten interessiert es mich nicht.
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich ihn dann gucken werde. Ich glaube, ich habe 7 und 8 schon gar nicht mehr gesehen. Und deswegen weiß ich nicht, ob es bei 9, ich bin auch aus der Storyline raus, ich weiß nicht, ob es noch eine gibt. Aber deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn dann wirklich mal, wenn ich zufällig drüber scrolle und mir gerade denke, ja komm, was Besseres hast du nicht. Aber auch dann denke ich mir, Fast and Furious 9, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich ihn gar nicht schauen werde.
Ja, sehe ich hier nicht. Aber ich habe einen Film vermisst auf deiner Liste.
Sorry.
Nein, kein Problem. Weil ich bin heute nochmal das Kinoprogramm durchgegangen von den Filmkunstkinos. Und da ist mir ein Film rausgestochen. No Sudden Move. Neuer Steven Soderbergh-Film mit einem Hammercast. Also mit dabei sind Brendan Fraser zum Beispiel und Benicio del Toro. Und okay. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen hier. Der bei Marvel auch ein Iron Man ist, nur der Graue quasi. Wie heißt er denn? John Chandel oder sowas? Keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Aber auf jeden Fall Hammercast und der Trailer sah super spannend aus. Und den werde ich mir mal schön zu Gemüte führen. Entweder heute oder morgen.
Also, ach, was so reingeschrieben hat das auch.
Ja, genau. Hat mich überrascht, dass ich von dem Film überhaupt nichts mitbekommen habe und so ein Steven Soderbergh-Film sollte eigentlich nicht untergehen. Also.
Es gibt auch noch irgendeinen, ich weiß aber jetzt nicht mal, wie der hieß, Black Judas.
Ja, Black Messiah.
Black Messiah hieß er. Ja.
Sieht auch interessant aus.
Der wohl auch sehr geil sein soll.
Ja, da sieht auch interessant aus.
Habe ich tatsächlich auch nicht draufstehen.
Ja, es geht wieder ein bisschen los, ne? Das ist doch nice.
Nicht nur ein bisschen. Es gibt so viele, die jetzt starten. Auch Ich bin dein Mensch heißt er, glaube ich.
Der deutsche Film.
Ne? Ist ein deutscher Film mit diesem Android. Ist auch spannend aus. Guck ich mir auch an.
Moin auch.
Das, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den Monat im Kino verbringen.
So. Ja, endlich bei dem guten Wetter.
Ich würde gerade sagen, Juli, der klassische Kinomonat.
Ja, ist mir egal. Ist gut für meinen Ton.
So, Marcel, jetzt kommen wir aber zu dir. Du wolltest uns von einer netten Serie berichten, die du gerade guckst.
Ja, das ist zumindest mal was ich gesehen habe. In Abwechslung zu allem anderen, worüber wir heute so reden. Und zwar, was du, glaube ich, auch schon empfohlen hattest, Tobi, kann das sein?
Ich glaube, ja.
Die Serie Loki auf Disney Plus. Und da gibt's bisher erst, lass mich lügen, 4 oder 5 Folgen?
4 sind's gerade.
Genau, jetzt gerade, in dem Moment, wo wir aufzeichnen, sind's 4 Folgen. Und es erzählt so ein bisschen die Geschichte von Loki nach dem Film Endgame. Also, es gibt ja da so eine Szene, wo er quasi festgenommen wird und dann wird ihm da so ein, also dann fällt ihm zufällig so ein Tesserakt in die Hand sozusagen und er portet sich aus dieser ganzen Nummer raus. Mhm. Und dann passiert aber Folgendes, da wo er ankommt, öffnen sich so quasi zwei wie so Türportale Und er wird von Leuten festgenommen, die wir erstmal überhaupt gar nicht kennen. Und dann stellt sich halt sehr schnell heraus, ich glaube, damit spoilere ich jetzt nicht zu viel, dass das eine Organisation ist, die sozusagen den Zeitstrahl bewacht. Also die sagen halt, okay, es gibt immer mal wieder Abweichungen von dem realen, von dem richtigen Zeitstrahl. Und dass sie quasi dafür zuständig sind, dass sie diese Abweichungen, so schnell es geht, ja, wieder rückgängig machen und egalisieren, damit kein Chaos ausbricht. Weil sie sagen, okay, wenn zu viele Abweichungen passieren, dann haben wir irgendwann ein komplettes Zeit- und Weltenchaos. Und ja, deswegen soll Loki quasi für seine Verbrechen dem Zeitstrahl gegenüber zur Rechenschaft gezogen werden. Und wird dann aber quasi anderweitig eingespannt, nämlich um einen noch größeren Zeitverbrecher zu schnappen, sozusagen. Mehr will ich dazu jetzt auch inhaltlich gar nicht unbedingt sagen, oder? Was meint ihr?
Nee, finde ich, reicht vollkommen.
Genau. Und ja, man kann sagen, so vom Stil her schon klassisch Marvel. Also es hat halt immer diesen Marvel-Humor. Und Loki hat auch diesen Loki-Humor irgendwie behalten. Und trotzdem geht's aber um was so. Also es ist nicht so ganz oberflächlich, wie es, finde ich, bei manchen Marvel-Filmen manchmal so war, dass mir die Charaktere auch recht egal waren. Sondern man hat schon das Gefühl, irgendwie, es geht um was. Und man sieht auch Loki mal von einer anderen Seite. Und er wird mal als Charakter so ein bisschen noch mal von einer anderen Seite beleuchtet. Das ist in manchen Marvel-Filmen schon mal so ein bisschen angeklungen. Aber ich finde, hier hat er mal mehr Raum und Platz, um das halt ein bisschen mehr deutlich zu machen. Und ich muss sagen, ich mag auch die Nebencharaktere. Vor allen Dingen, es gibt dann quasi einen, ja, wie soll ich sagen, einen, wie heißt das mal, nicht Kommissar, der hat, glaube ich, Leutnant, ich weiß es nicht mehr.
Mitarbeiter irgendwas.
Mitarbeiter Morbius oder so heißt der. Mhm. Und der wird, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, gespielt von Owen Wilson.
Ja.
Genau. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich dachte, Owen Wilson, okay, kenne ich sonst nur aus so Klamauk-Sachen, die so völlig abgedreht sind. Und ich habe so überhaupt keine emotionale Bindung zu ihm als Schauspieler. Und in der Rolle finde ich ihn aber wirklich richtig gut und richtig stark. Und da hat er mir echt viel Freude gemacht, muss ich echt sagen.
Muss ich dir absolut zustimmen. Hatte ich, glaube ich, auch so grob in meine Kritik da reingeschrieben, dass mich das auf jeden Fall überrascht hatte. Also Owen Wilson, absolut stimmig. Und insgesamt auch die ganze Serie, ich glaube, die ist jetzt nicht der Hit, aber ich finde die besser als vieles andere, was Marvel macht. Einfach weil mal auch Gespräche oder sowas im Vordergrund stehen, was du sonst nicht hast.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Und die war schon relativ dialoglastig, erstaunlich dialoglastig, um ehrlich zu sein. Mhm. Bleibt das so oder geht's dann doch schon relativ konstant in die Action-Richtung?
Wie weit bist du, Marcel?
Ich bin auf dem aktuellsten Stand. Ach so, also
ja. Bleibt grob, ne?
Es bleibt grob. Es gibt natürlich dann auch ein bisschen Action so. Ich meine, Marvel muss natürlich auch ein bisschen das bedienen. Aber es steht gefühlt nicht so krass im Vordergrund, wie sonst oft steht.
Okay. Ja. Weil das ist mir auch angenehm aufgefallen bei der ersten Episode tatsächlich. Also fand ich nicht schlecht.
Ja. Ja. Und ich finde die Dialoge auch zum Teil ganz gut. Ja, ich meine.
Es ist Marvel. Ja,
ne? Also ich finde es halt nicht, dass Marvel durch seine Dialoge irgendwie bekannt oder berühmt geworden ist. Also wirklich nicht. Ja. Aber ich finde tatsächlich bei der Serie Loki sind sie dafür für Marvel teilweise auf einem ganz guten Niveau. So. Mhm. Also ich meine das wirklich positiv, das ist nicht negativ gemeint, sondern wirklich positiv.
Ja, doch, ich würde Loki auch definitiv echt empfehlen. Kannst auch nochmal meinen Account nutzen für die weiteren Folgen.
Hacken. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch nachdem der ersten Episode, habe ich gedacht, so, ja, das könnte ich vielleicht weiter gucken, aber ich habe kein Disney Plus mehr, deswegen mal schauen. Dafür gibt es schon bestimmt eine Lösung.
Das kriegen wir hin.
Ja, haben wir vier Sachen, die wir empfehlen können heute, ne? Und so viel mehr, was man demnächst sich noch antun kann im Kino und in Serien.
Antun.
Ja. Also, das Potenzial ist wieder sehr, sehr groß.
Zum Glück tut sich wieder einiges.
Marcel, fass doch nochmal die drei Filme des Kinos zusammen.
Ja, klar, gerne. Wir haben zum einen den Film Nomadland mit Frances McDormand in der Hauptrolle, die so ein bisschen das, also aus dem normalen Alltag in Amerika ausbricht und sich dem Nomadenleben, einem Leben voller Freiheit, Fragezeichen, voller Vorteile, Fragezeichen, widmet und lernt dabei auch, ja, viele interessante Charaktere kennen, die das generell als ihren Lebensstil vollführen. Und dann haben wir den Film Der Spion mit Benedict Cumberbatch und seinem russischen Pendant, dessen Namen ich jetzt natürlich, wenn ihr ihn schon nicht mal aussprechen konntet, auch gerade nicht auf dem Schirm habe. Der aber ihm sehr stark Paroli bietet, in diesem Film ihn vielleicht sogar, was das Schauspielerische angeht, übertrifft. Und der ein sehr solider Spionagefilm ist, ohne große Überraschungen, aber dennoch sehenswert. Als dritten Film haben wir den Film Minari, in dem es darum geht, dass eine japanische Familie, richtig?
Koreanisch.
Koreanische. Also eine koreanische Familie in die USA zieht, dort versucht, Fuß zu fassen mit dem Anbau von eben entsprechend herkunftsspezifischem Gut. Mit einer sehr unkonventionellen Oma, die den Film trägt. Ein Film, der seine Oscar-Nominierungen verdient hat. Ein Film, der eher durch seine ruhige, aber dennoch unterhaltsame Art besticht und absolut sehenswert ist.
Das hast du wundervoll gemacht. Also du kriegst keine 1+, weil du japanisch-koreanisch verkackt hast. Da sind wir knallhart. Ja. Aber sonst eine glatte 1 auf jeden Fall. Traumhaft.
Erstaunlich.
Also ehrlich. Ja. Hast zugehört, finde ich auch gut.
Ja, ich bin selber auch überrascht, dass ich wirklich zugehört habe.
Ach ja, also, Leute, ab in die Kinos.
Würde ich auch sagen. Und am besten in die Filmkunstkinos.
In diesem Sinne?
Können wir jetzt abrappen, denke ich, oder?
Rappen wir das, denke ich, ab.
Rappen wir das, denke ich, ab. Rap, 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 rap.